Gestartet. Ja, wir sind live. Marek,
Gut,
schieß
dann
los.
herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Fotopodcasts und Prost, wir haben gerade hier unsere Getränke gerade abgeglichen. Ja, seit einiger Zeit mal wieder dabei und freue mich, mit euch heute wieder eine Folge machen zu können. Und dabei ist noch der Andi.
Hallo zusammen, wieder mal aus
Heute
Berlin.
wieder aus Berlin, glaube ich, ne?
Ja, genau, ich bin wieder in Berlin.
Ja, auch aus dem Norden, der Stefan.
Hi.
Servus. Und hier aus dem schönen Fulda, der Michael.
Hallo an alle.
Gut, Andi, du hast in letzter Zeit richtig Arbeit investiert in unsere Webseite und hast da ein bisschen was gemacht. Erzähl doch mal.
Ja, ich habe gebastelt, genau. Die ganze Zeit lief ja der Fotopodcast, also der Blog, worauf Fotopodcast läuft. Lief ja auf meinem, naja, eigentlich sollte es mal ein Spielserver werden, aber wie das immer so ist. Deswegen war die Domäne auch so komisch mit diesem blitzdings.info. Das war eine Subdomäne von mir. Den habe ich jetzt wieder umgezogen auf den alt angedachten Platz, nämlich auf fotopodcast.de. Dabei habe ich das ganze Zeug noch ein bisschen aufgeräumt und angepasst. Das heißt, das Theme, was die Darstellung organisiert, das habe ich auf eins gepackt, was ich auch der Bildschirmgröße dann anpasse. Also ihr könnt den Fotopodcast, also die Webseite jetzt auch einigermaßen schick auf irgendwelchen Mobildevices anschauen. Das passt sich an. Die Schriftgröße passt sich an, so dass ich das alles noch relativ gut bedienen lässt. Ja, das hat einiges an Zeit und Mühe gekostet, aber letztendlich ist es jetzt soweit. Wir sind umgezogen und die Folgen laufen jetzt alle auf dem neuen Server. Falls einer von den Zuschauern jetzt noch irgendwo einen Bug findet, dann möge er mir oder uns das bitte mitteilen. Einfach eine E-Mail an info@fotopodcast.de, die altbekannte E-Mail-Adresse schicken oder uns irgendwie in den sozialen Medien über die Google Community könnt ihr uns da auch kontaktieren. Das bekommen wir eigentlich alles mit. Wer jetzt immer noch auf sein RSS-Feed oder wie auch immer ihr uns hört, wer das alles noch über Blitzdienst laufen hat, das ist einiges ist redirected, aber also das heißt, der Link wird einfach umgeleitet, aber so in Gänze die ganzen Folgen einzeln zu redirecten, das war mir schlicht und einfach zu viel Arbeit. Deswegen, wenn ihr auf irgendwelche Seiten kommt, die ihr oder vielmehr, wenn ihr euch irgendwelche Links weggespeichert habt, die direkt auf irgendwelche Folgen oder Kommentare zeigen, dann kann es sein, dass ihr sowas wie einen Maintenance-Mode angezeigt bekommt, aber mit dem Hinweis, dass wir umgezogen sind und unter der neuen Adresse fotopodcast.de erreichbar sind. Ja, das dazu.
Ja, ich finde, das Ding sieht richtig gut aus. Andi, da hast du wirklich tolle Arbeit gemacht. Vielen Dank erstmal. Und ich glaube, das ist auch einiges übersichtlicher geworden.
Ich hab eine Bitte an die Community. Links oben in der Ecke ist unser Banner. Der ist irgendwie 954 mal 1300 Pixel groß. Dieses Ding passt sich immer wieder an. Ich wollte einfach, dass man immer noch sieht, auch wenn man ein Mobile Device benutzt, wo man sich denn eigentlich aufhält. Da habe ich einen kleinen Kunstgriff, habe ich mir einverleibt, und zwar habe ich den Fotopodcast zweimal da reingeschrieben, so dass es eigentlich immer ganz gut lesbar ist. Aber teilweise ist es eben so, dass noch Fragmente von der anderen Schrift zu lesen sind. Wenn da jemand eine Idee hat, wie man sowas schicker hinbekommt, möge er mir das bitte mit oder sie mir das bitte mitteilen. Ich habe da jetzt, das könnt ihr ganz einfach ausprobieren, wenn ihr die Seite fotopodcast.de aufruft und einfach mal an der Ecke unten schnappt und das Ganze mal in der Größe verändert, dann seht ihr schon, was ich meine. Mit der Darstellung von diesem Banner, wer da noch eine bessere Idee hat, darf mir das gerne mitteilen.
Andi, ja, muss irgendjemand, der uns in seinem, wie heißen sie, Podcatcher abonniert hat, noch irgendetwas machen oder stellt sich das automatisch um?
Das stellt sich automatisch um. Das heißt, das ist momentan redirected. Irgendwann wird das allerdings auch wegfallen, wenn ich die alte Webseite dann letztendlich dann auch lösche. Deswegen die Bitte, einfach kurz das Abo von dem Feed mal kurz löschen und wieder neu erstellen. Also einfach auf der Webseite sind ja so auf der linken Seite so ein paar Links aufgeführt. Unter anderem ist da auch der Feed als Link ausgeführt. Einfach da nochmal draufklicken, abonnieren und alles wird gut. Also momentan ist es noch weitergeleitet. Ich werde das bestimmt auch noch ein halbes Jahr so laufen lassen, aber irgendwann schalte ich den alten Kram eben dann auch ab. Jo.
Ja,
prima. So viel dazu.
Schaut gut aus.
Ja, super.
Und danke. Die großen Bilder in der Überschrift. Ja, dann kommen wir zurück zum Thema Bilder und Fotografie. Das nächste Thema hat eigentlich streng genommen so mit der Fotografie jetzt nicht wirklich was zu tun. Und zwar habe ich mich eigentlich dienstlich mehr oder weniger mit dem Thema Siebdruck auseinandergesetzt und dachte, eigentlich könnte das auch für den Fotopodcast interessant sein. Siebdruck kannte ich bislang eigentlich nur entweder so aus der Schule, so mal irgendwie ein fertiges Sieb mal irgendwie drüber ziehen oder eben einfach von den großen Druckereien, wenn die mit ihren Siebdruckanlagen da arbeiten. Aber so für den Hausgebrauch habe ich da bislang noch nichts gesehen und war mir bis jetzt auch irgendwie fremd gewesen. Bis mich ein Freund neulich da angesprochen hat und wie gesagt, wir da jetzt irgendwie an der Arbeit uns da so ein bisschen rantasten. Und ich muss sagen, so von der Thematik bin ich eigentlich ziemlich begeistert und das hat mich auch jetzt gerade so ein bisschen gepackt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch für den ein oder anderen Fotografen durchaus irgendwie mal eine interessante Sache sein könnte, um sein Bild irgendwie mal vielleicht auf ganz anderen Materialien zu zeigen. Weil man da ja komplett frei ist, Hauptsache der Untergrund ist eben, könnte man also zum Beispiel, ich spinne jetzt mal irgendwie auf eine Betonplatte oder sowas, könnte man also auch sein Bild draufbringen. Das ist natürlich jetzt längst nicht so detailreich, wie das irgendwie bei einem Fine Art Printing ist, weil das natürlich dann irgendwie in einer gewissen Weise dann nachher gerastert sein muss. Aber ich finde, es hat so ein bisschen was. Also es gefällt mir sehr gut. Gerade, also wir testen gerade so diese Einfarben-Variante, dann entweder in Schwarz-Weiß oder eben in was weiß ich, Grün-Weiß oder je nachdem. Und ich finde, damit kann man schon ganz interessante Sachen machen. Ich habe mal eine Seite verlinkt, die mal so exemplarisch steht für so einen Versender. Da gibt es noch mehrere. Also wenn man Siebdruck irgendwie bei Google eingibt, dann fallen einem da gleich, was weiß ich, drei Seiten da irgendwie rein, die da solche Home-Gebrauch oder Hausgebrauch-Geschichten vertreiben. Und die haben jeweils dann auch so eine Videoanleitung. Das heißt, man kann sich diese Siebe da auch komplett selber machen. Man schmiert da so eine Foto- oder lichtempfindliche Masse auf das Sieb drauf, bringt dann so eine Folie drüber, belichtet das Ganze und dann wird das Sieb nachher ausgewaschen und die schwarzen Anteile sind dann eben farbdurchlässig. Wie gesagt, wenn euch sowas interessiert, schaut es euch einfach mal an. Ich finde das total interessant, weil man, wie gesagt, es ist ein bisschen mit Arbeit verbunden, weil man das Sieb natürlich erstmal herstellen muss und man ist da nicht irgendwie so flexibel und sagt jetzt, druck mal das Ding, druck mal das Teil, sondern man muss wirklich vorher sich dieses Teil erstmal erstellen. Aber danach kann man einfach so ganz wilde Sachen machen und das irgendwie immer auf Holz bringen, auf Keramik bringen, auf was weiß ich. Und ein bisschen irgendwie auf ein T-Shirt drucken.
Hast du eine Ahnung, wie haltbar das ist?
Ja, das kommt ganz auf die Farben drauf an. Also es gibt einmal die Farben als wasserlösliche Farbe, wobei die auch sehr haltbar ist. Die wird also auch, soweit ich das jetzt gelesen habe, ich will jetzt nichts Verkehrtes erzählen, aber ich glaube, die wird auch im T-Shirt-Bereich genommen. Und dann gibt es auch so eine kunstharzbasierte Farbe. Also ich denke, die sollte schon eine ordentliche Abriebfestigkeit haben. Zudem wird das Ganze dann noch irgendwie mit Hitze so ein bisschen fixiert. Und ich denke, das ist schon sehr haltbar.
Oh, hört sich cool an. Kann man sich ja so ein paar Waschbetonplatten in den Hof legen.
Waschbeton wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu uneben, aber...
Ja, also das kann man auch schleifen.
Ja, auf Holz, auf, naja, wenn man jetzt irgendwie eine Leinwand in größerer Stückzahl machen will oder so, oder ein Freund hatte irgendwie so ein ganz kleines Sieb gemacht, also er hat sich nicht an die vorgegebenen Größen gehalten und er hatte dann einfach da irgendwie so ein Konterfei von einer Bekannten drauf gemacht und hat das dann so als Schlüsselanhänger ihr geschenkt. Also da kann man schon ganz, ganz witzige Sachen machen, weil man das irgendwie so erstmal nicht in Verbindung bringt, dass man das irgendwie drucken kann. Einfach so ein Teil, was man irgendwie zu Hause hat und da irgendwie was drauf printen. Ja.
Ja, es hört sich spannend an, finde ich.
Bitte?
Es hört sich spannend an. Das ist ein schönes Bastelprojekt.
Ja, und man hat da irgendwie, ich glaube, das Einsteiger Set liegt irgendwie bei 80 Euro oder so, da hat man also diese komplette, das, also erstmal alles, was man braucht, dabei und da kann man mal so ein bisschen rumtesten.
Sehr schön.
Ist schon eine ganz interessante Sache und wie gesagt, das ist ziemlich gut erklärt. Man kann sich da von der Produktion am Rechner der Datei bis hin zu dem Druck selber dann nachher alles erklären lassen.
Ja, super.
Schick. Genau.
So, kommen wir zum nächsten Thema. Das sind im Prinzip sind das einfach zwei Ankündigungen. Was ist Ankündigung? Das ist ein Hinweis. Ein Hinweis der oder zwei Hinweise, die aus der Community kommen. Und zwar hat da ein Kölner Sportfotograf, hat da mal so einen Tagesablauf, ich glaube am Samstag oder Sonntag, hat er da mal sich selbst gefilmt, also eher nicht sich selbst, aber hat sich filmen lassen, wie denn so sein Alltag aussieht. Irgendwie muss ich da an Tino denken, wenn er da immer so Basketball fotografiert. Aber dieser arme Wicht, der rennt wirklich von Veranstaltung zu Veranstaltung. Das ist wohl jemand, der von der Fotografie lebt. Und da sieht man, da kriegt man mal ein ganz gutes Gefühl, wie das da so ist, wenn man als Sportfotograf seine Brötchen verdient. Finde ich toll, ist ein toller Einblick. Schaut es euch an, wir verlinken das Ganze einfach auf die Shownotes und los geht's. Dann hat die Woche, hat der Jürgen Libertus hat einen Beitrag auch in die Community hat er da veröffentlicht und zwar ist das ein Film vom WDR, da geht es um den Einsatz von Kriegsfotografen. Da bekommt man auch mal wirklich einen Eindruck, wie diese Kriegsfotografen da wirklich arbeiten oder arbeiten müssen. Es ist der erste Teil handelt auch von der Anja Nittringhaus, die ja doch doch sehr populär war. Die, ich weiß gar nicht, war die im letzten Jahr, ist die, glaube ich, ums Leben gekommen oder was vorletztes Jahr, bin ich mir nicht ganz sicher. Die ist also erschossen worden beim Einsatz und da wird auch so das familiäre Umfeld mal ein bisschen beleuchtet und einfach die Art und Weise, wie sie gearbeitet hat, wie die Redaktionen da Einfluss nehmen und versuchen, das Risiko möglichst gering zu halten. Aber auch trotz eines Pulitzerpreises hat sie das leider nicht überlebt. Man sieht auch Bilder bei diesem Beitrag, die teilweise schon so ein bisschen unter die Haut gehen. Aber doch sehr interessant. Schaut es euch an. Also mich, das dauert etwas über eine Stunde, dauert der Film vom WDR, ist in der WDR-Mediathek. Ist wirklich eine tolle Empfehlung. Sollte man sich mal angeschaut haben. Ja.
Ja, ich finde es nach wie vor interessant, was Jürgen, aber auch andere Nutzer von Google Plus derzeit alles posten und eigentlich so unser Angebot mit ergänzen. Und ganz klar, wichtig auch, einfach mal bedeutende Personen in der Fotografie wieder zu benennen und in Erinnerung zu rufen. Und da hat der WDR einfach einen tollen Beitrag mit beigetragen. Vielen Dank einfach auch für den Hinweis.
Ja, auch von meiner Seite. Stefan.
Jo.
Du hast also eine Pinhole-Kamera gebaut oder hast eine Anleitung gefunden, wie man sowas tun kann?
Ja, ich habe mehrere Pinhole-Kameras in der letzten Zeit gebaut. Ich frage mich ja, wo geht's hin mit der Fotografie? Insbesondere seitdem wir da das Interview mit dem Marc Ludwig von FotoTV hatten. Und denke halt immer so, naja, es ist halt irgendwie immer noch ein geprintetes Bild, was da irgendwie für mich in den Vordergrund kommt, und eigentlich ist es total egal, womit es gemacht ist. Hauptsache, ich habe da irgendwie in erster Linie mal einen Bezug zu und habe mich halt entschlossen, einfach da mal ein bisschen rum zu experimentieren. Und ich will jetzt nicht sagen, das muss da jeder mal gemacht haben oder was, aber es ist ganz interessant. Also die Mittel, die ich benutzt habe, sind leere Kaffeedosen, die ich dann so ein bisschen modifiziert habe. Die Pinholes, also die Löcher, habe ich mit Stecknadeln in Serviertabletts aus Aluminium gebohrt, einfach damit man eine dickere Aluminiumfolie zur Verfügung hat. Ja, alternativ kann man sich da irgendwie ein schönes Chop Suey mit Reis kaufen beim Chinesen und einfach diese Aluminiumverpackung da behalten und daraus dann ein Stückchen ausschneiden und mit einer Stecknadel ein Loch reinbohren. Aber ihr wisst hoffentlich, was ich für ein Aluminium meine. Also nicht so dünn wie eine Folie von einer Rolle, sondern ein bisschen kräftiger. Und da lässt sich das relativ einfach durchbohren. Und es gibt im Internet mehrere Webseiten, wo man eine Kalkulation relativ einfach durchführen kann, wo man also seine Focal Length, das ist der Abstand von diesem Loch zu der Bildebene, eingeben kann, und dann bekommt man relativ zügig angezeigt, wie das ideale Loch für diesen Abstand aussieht. Und eine der Kameras, die ich gebaut habe, da war das total einfach zu bestimmen, weil diese Polaroid-Kameras, da hatte ich eine davon, die war defekt, da habe ich das Objektiv einfach ausgebaut, habe da diese Aluminiumfolie mit dem Loch reingebaut und schon habe ich eine Sofortbild-Polaroid-Kamera. Und kann ich auch nochmal ein Bild verlinken. Das ist also vom Ergebnis her einfach toll und begeisterungsfähig und macht natürlich auch doppelt viel Spaß, weil gerade bei dem Polaroid-Material kann man es ja sofort betrachten. Ne?
Wie hast du denn das Loch da reingemacht? Weil da
schreiben ja
auch die Götter so ein bisschen.
Ja, also gibt mit Sicherheit, wie sagt der Engländer, there is more than one way to skin a cat. Also ich habe hier eine Schreibtischunterlage genommen. Also ich habe für dieses 127 Millimeter Brennweite sollte ungefähr 0,5 Millimeter, also ein halber Millimeter der Durchmesser von dem Loch sein. Dann habe ich hier so ein schönes chinesisches Sortiment chinesischer Stricknadeln gehabt und habe die alle mit einem Messschieber vermessen und habe dann eine gefunden, die schön genau diesen Durchmesser hatte. Und die habe ich dann da durchgejagt. Natürlich vorher auf einen Korken aufgespannt, dass ich die nicht durch meinen Finger durchjage. Also seid da ein bisschen vorsichtig mit diesen Nadeln. Die, wenn man da draufhaut oder so, dann hat man die auch schon mal selber im Fleisch hängen gerne. Und bei den anderen Modellen, die ich gebaut habe, die ich im Wesentlichen aus Kaffeedosen gebaut habe, hatte ich diese Brennweite nicht. Dann musste das Loch dünner sein. Und die habe ich einfach nach Gefühl auf einer Schneideunterlage aus Gummi, habe ich dann vorsichtig mit der Nadel da sozusagen das Loch durchgestochen und halt nicht ganz durchgezogen, die Nadel, sondern aufgehört, als ich durch die Aluminiumfolie war. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe dann mit tausender Schleifpapier auch ganz handelsübliche Baumarktware dann vorn und hinten nochmal an dem Loch rumgeschliffen. Das ist nicht das, also wenn ihr ein Foto von einer solchen Pinhole-Kamera mit eurer 50 Megapixel 5D S-Mark, hast du nicht gehört, da vergleicht, dann ist das natürlich irgendwie kein Vergleich in der Schärfe, weil es ist ein simples Loch durch ein Stückchen Aluminium. Aber ich finde es halt total faszinierend, dass man damit fotografieren kann. Und dann muss man sich irgendwie so ein bisschen mit seinem Motiv befassen und sich überlegen, was ist denn das für ein Motiv? Passt das jetzt hochformatig oder querformatig drauf? Bei meiner Polaroid Sofortbild Pinhole-Kamera habe ich noch den Originalsucher als Hilfestellung. Also es passt sogar einigermaßen, was man da in dem Sucher sieht, ist dann auch auf dem Bild drauf. Aber bei den Kaffeedosen, wo ich dann einfach Löcher reingebohrt habe, da ist natürlich dann irgendwie Hopfen und Malz verloren. Die eine Dose zielt so ein bisschen mehr nach links, weil ich es nicht ganz genau exakt gemacht habe. Und die andere Dose, die hat auch irgendwie so eine kleine Schlagseite. Und ja, deshalb ist das immer so ein bisschen spannend, was man da tatsächlich rausbekommt. Und dann auf dem Sonntagsspaziergang bin ich halt einfach so lange rumgelaufen, bis ich dann irgendwo eine Stelle gefunden habe, die mir gefiel, wo ich dachte, oh, hier bietet sich das an, mal eben ein Foto zu machen. Hab dann mit dem Handbelichtungsmesser anfangs die Belichtung gemessen und dann hochgerechnet. Und das mit dem Hochrechnen ist so eine Sache, weil mein Handbelichtungsmesser, der geht eben nur bis Blende 90. Und wer da schon mal mit dem Handbelichtungsmesser gemessen hat, der weiß, das ist irgendwie schon ziemlich viel Blende 90. Und diese Pinholes ergeben so effektive Blendenwerte von 1, also F durch 237 und 225 habe ich bei dem anderen. Das ist also nochmal 2, 3 Blendenstufen mehr.
Und dann ist ein Wunder, dass es überhaupt noch nicht durchgeht.
Ja, es geht. Also man hat längere Belichtungszeiten bei Sachen, wo man normalerweise irgendwie so eine Sunny 16 Rule anwendet, bist du da mal schnell bei ein paar Sekunden oder eine halbe Minute oder irgendwie so etwas. Und ich habe auch schon Belichtungszeiten von 2 Minuten da gehabt. Also wenn das ein bisschen bewölkter ist.
So dann irgendwo zum Beispiel auf so einem total belebten Platz, den du so auch gar nicht menschenleer kriegen würdest. Wenn du das fotografierst, hast du den quasi eigentlich dann ja völlig menschenleer. Ich habe da mal ein Bild gesehen von der vom Eiffelturm. Mhm. Und den quasi den ganzen Platz davor so total leer gefaked von Menschen. Total gespenstisches Bild, was eben genau durch diesen Effekt kommt, den du gerade beschrieben hast.
Mhm. Ja, du hast im Regelfall dann aber eins, was Stefan ja jetzt hatte, er hatte ein minimales Loch und musste dann dementsprechend ewig lange Belichtungszeiten errechnen. Im Regelfall mit unseren Kameras, die bei Blende 32 irgendwo aufhören, fängst du mit Graufiltern zu arbeiten und musst halt gucken, dass du dann Überbelichtungen irgendwie ausschließt.
Also mein Tipp erstmal ist, es gibt eine schöne iPhone-Applikation. Da suche ich nochmal den Link raus. Ist im Prinzip gibt es da eine kostenlose Variante von, und wenn man ein bisschen Geld bezahlt, die nennt sich Luxmeter, L-U-X und dann Meter wie Messer auf Englisch oder Messgerät. Der blendet so ein bisschen Werbung ein und ich glaube für 1,99 oder was da bezahlt hat, ist man die dann dauerhaft los. Und da ist es erstmal möglich, irgendwie eine Szene mit dem iPhone aufzunehmen und dann von der Belichtung ausgehend so lange die Blende zu verschieben, bis man tatsächlich auf so hohe Blendenwerte von 200 und 300 und was da so bei dem Pinhole Calculator rauskommt, ankommt. Und dann hat man auch eine vernünftige Zeitangabe. So, und dann ist halt, wenn man Minutenwerte hat, bei Film ja immer noch das Problem, dass man den Schwarzbildeffekt berücksichtigen muss. Also ab einer Sekunde ist die Belichtung von Film, fotografischem Film eben nicht mehr linear, so hat er so eine logarithmische Kurve. Also meine Quintessenz ist, man schätzt da einfach ein bisschen was rum, belichtet und irgendwie Filmmaterial ist sehr gutmütig und selbst wenn man da sozusagen eine Blendenstufe daneben liegt, was wenn man eine Minute Belichtungszeit hat, reden wir über, hätte ich jetzt 30 Sekunden belichten müssen oder hätte ich 2 Minuten belichten müssen, das ist da alles noch mit abgefedert. Also man kriegt auf jeden Fall ein scannbares Ergebnis raus. So, und das fand ich toll. Und die Kaffeedosen-Pinhole-Kameras, da muss ich nochmal einen Blogartikel zu schreiben. Vielleicht klappt es jetzt irgendwie, ich habe nach Ostern ein paar Tage frei, wollte ich mich da eigentlich mal dran setzen. Da habe ich natürlich irgendwie, you can't beat German Engineering, natürlich sofort eine Erfindung gemacht, wie man da Film reinspannen kann und so weiter, dass der da nicht verruckelt. Weil man sich hier vorstellen, man hat eine Kaffeedose, die man oben aufdreht, den Film reinlegt und man möchte gerne, dass dieses Blättchen mit dem Film gegenüber von dem Loch auch bleibt. Und da habe ich halt Löcher reingebohrt und entsprechende Schrauben reingesetzt, dass man da so einen Anschlag hat und den Film da einklemmen kann. Und wenn man das macht, dann ist der Film de facto hinten auf einer zylindrischen Oberfläche aufgebracht, also auf der Rückseite dieser Kaffeedose, innen, der Innenseite der Kaffeedose, die dann natürlich gewölbt ist mit einem Durchmesser von 9 Zentimetern, meine Kaffeedosen. Und dann auf der Gegenseite habe ich dann zuerst ein Loch mit der Bohrmaschine ein bisschen größer reingebohrt und dann halt dieses Aluminiumstückchen mit dem Pinhole davor geklebt. Und bei meinem zweiten Modell habe ich sogar schon aus Pappe einen Verschluss gebaut, weil es ist ja nicht 30stel Sekunde, die ich da abblenden, also die ich da den Verschluss öffnen muss, sondern eher so ein paar Sekunden oder eine Minute. Und da reicht es, wenn man so einen wirklich einfachen Pappschieber aus ein paar Leute, die analoge Filme machen, wissen, wovon ich rede, diese Papiere, die immer dabei sind bei den Rollfilmen, das Material, was gegen die Kamerarückwand abschirmt oder bei den Polaroid, bei den Fuji Sofortbildfilmen ist immer so ein schwarzes Papier, so ein lichtundurchlässiges, was man als allererstes rauszieht. Und das ist ein bisschen dickere Pappe und das ist auch auf jeden Fall lichtdicht. Und da kann man sich da ein bisschen was zusammenkneten und falten und schon hat man einen schönen Verschluss. Und dann braucht man nur noch ein bisschen Isolierband und ein bisschen Klebeband und schon läuft die ganze Nummer. Und dann hat man, dadurch, dass man so eine zylindrische Oberfläche hat, auch noch ein verzerrtes Bild und man kann nichts steuern und es ist einfach irgendwie überraschend und entweder gefällt einem dann ist gut und wenn nicht, ist auch gut. Dann weiß man beim nächsten Mal, was man verbessern kann und dann macht man das nächste Bild.
Jo, sehr krass. Wenn du Lust und Laune hast, pack doch mal deine Pinhole-Kamera ein und bring sie mit nach Fürsteck. Ich glaube, das ist wirklich interessant, mal back to the roots, Fotografie, wenn auch kleiner in der Blende. Und ich bringe mal eine, wahrscheinlich mit verharztem Verschluss, Lochkamera mit, die immerhin schon ohne Sucher 2 Belichtungszeiten hat, nämlich langsam und schnell. Aber das Loch ist ein bisschen größer.
Okay.
Das fände ich auch total klasse.
Ja. Also gut. Für Snack können wir ja auch noch ganz kurz was zu sagen. Also über den Christi-Himmelfahrt-Tag, das ist der 5. Mai, Muss mir mal einer zu Hilfe eilen, bitte.
17. Mai.
17. Ja. Mai.
Ja,
sind die vierten Fürstenegger Fototage, ne? Oder fünften?
Entschuldigung, ich gucke.
Total toll vorbereitet, wieder.
Mai. Entschuldigung, 14., 15., 16.
14. Mai.
Ja, bis 17. Mai.
Auf jeden Fall die Fürstenegger Fototage finden da statt. Ihr müsst euch, glaube ich, dieses Jahr mal wieder beeilen, wenn ihr da hinkommen wollt, weil ich glaube, das ist mittlerweile relativ voll.
Knapp für die Anmeldung jetzt.
Ja, also es wird langsam knapp mit den Anmeldungen. Wer da noch hinkommen will, der muss ein bisschen Gas geben. Ich glaube, bei 50 ist dann Feierabend. Und es gibt mittlerweile auch einen offiziell angekündigten Programmpunkt, dass am Freitagabend irgendwie Vorträge noch stattfinden sollen auf freiwilliger Basis. Und da hatte ich mich auf freiwilliger Basis gemeldet, ein bisschen was zu erzählen. Und ich werde einfach die Pinholes mitbringen und das auch noch zeigen.
Prima.
Wir müssen das nur ein bisschen begrenzen, weil ich habe da keine Lust, mit einem Möbelwagen hinzufahren, Michael, und dann irgendwie alles mal irgendwie mitzubringen, aber so mit Fotolabor und dies noch und das noch und jenes noch. Also wir werden ein bisschen was zeigen da auf jeden Fall. Aber das ist auch jemand, also die Pinhole-Bauerei kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Es fängt bei Streichholzschachteln an, wo man ein Löchlein reinbohrt und da 35mm Film, also den normalen Kleinbildfilm, durchziehen kann, über diverse andere Sachen. Es macht einfach eine Menge Spaß, selber eine Kamera zu bauen und Belichtungszeiten zu raten, und das hat alles irgendwie ein bisschen sowas von 1850 oder so eine Anmutung.
Wenn ich dran denke, bringe ich meine, ich habe so eine kleine Platte für das Bällebach-Stativ für oben drauf. Da hätten wir auch genau das standesgemäße Stativ dann für die Pinball-Kamera irgendwie.
Bällebach-Holz-Stativ. Ich würde sagen, zum Vortrag muss man auch natürlich die passende Kleidung noch mitbringen. Das heißt, nach Fürsteneck auch Kleidung aus 1800 Ende bis 1900 Anfang.
Nee. Kommt da, also ihr, Lyra und ich, wir kommen da einfach so hin, wie wir sonst auch rumlaufen. Da ist nichts mit Kleidung von 1800 sowieso. Das ist der Michael, ist da viel zu viel bei seinen Musicals unterwegs, wo man da so einen Fundus hat.
Also, ja, und ich weiß auch schon, wie das am Ende ausgeht. Nachher sind alle nach 1800 Dubok verkleidet und der Michael ist der Einzige, der normal rumrennt.
Nee. Und dann wahrscheinlich wieder mit der Begründung, irgendwie so eine Kleidung von 1800 sowieso zu seinem Diagonalkameragurt scheiße aussieht.
Wahrscheinlich. Bilder aus dem Kopf.
Ja. Ich komme nackig mit dem Feigenblatt, da passt alles.
Feigling.
Das war vor 1800.
Das ist zeitlos.
Wir kommen vom Thema ab. Wie kommen wir von Pinhole eigentlich da jetzt wieder weg? Kriegen wir die Kurve noch irgendwie zum nächsten Thema?
Ja, klar. Das
jetzt, selbstverständlich.
Das da kommen wir jetzt über. Du weißt doch, wenn es immer angeht, wird, dann wird es verpixelt. Und dann kommen wir zu einem neuen Thema, das was mit Pixeln zu tun hat.
Teuerst. Ja, das hat was mit Pixeln zu tun. Naja, also eher ist das ein Pixel zum teuersten Stab,
Bild oder der Fotografie kommen wir jetzt.
Ja, genau. Das muss ja auch ein Kontrastprogramm sein. Und das ist wirklich, das ist irgendwie abgefahrener Scheiß ist das. Und zwar geht es hier um den Pixelstick. Das ist eine, im Prinzip ist das eine Stange, die aus 200 aneinandergereihte RGB-LEDs bestehen. Und jede LED stellt quasi eine Pixelreihe in vertikaler Richtung dar. Und wenn man da jetzt entsprechend Bilder reinlädt, die genau 200 Pixel hoch sind, und dann wird das über die Zeit abgespult, und wenn man dann im Dunkeln irgendwo entlangläuft, schön gemächlich, muss man wahrscheinlich ein bisschen üben, und dann kann man irgendwelche Bilder in die Luft zaubern, die dann in der Luft stehen bleiben. Das Ding, das ist nicht ganz günstig, wie ich finde. Ja, es kostet, ich glaube, so um die 350 €. Aber das macht Also es sieht zumindest so aus, als würde das irre Spaß machen. Da entstehen richtige Kunstwerke draus. Ich empfehle euch einfach mal auf den Link zu klicken und schaut euch mal die Videos an, die da veröffentlicht wurden auf der Seite von den Pixel Stick. Das ist absolut abgefahrenes Zeug. Ich finde das total klasse. Es scheint auch richtig viel Spaß zu machen. Und wer dann immer noch nicht genug mit dem ganzen Equipment hat, der kann sich dann einen bisschen mit Diffusorstoff beschäftigen.
Den nehmen wir mit dem Diffusorstoff. Ja. Wir haben uns ja bei unserem letzten gemeinsamen Zweierabend kurz über das Shooting unterhalten, das ich ja im Flur unseres Studios praktisch gemacht habe. Und ein Bild dazu gab es schon bei uns auf der Seite. Hier hatte ich zu Anfang das Ganze mit einem Lastolite Rahmen und Diffusorstoff abgespannt in der Tür und die hat nicht gereicht bis oben hin. Das heißt, oben war über dem Model, wo stellenweise auch der Kopf hineingeragt hat, eine Lücke. Und die Bearbeitung der Bilder, die Haare freizustellen, das zu füllen mit dem Türrahmen, war einfach nur ermüdend. Und da ist es einfacher, stellenweise zu sagen, komm, wir machen das nochmal. Es geht im Endeffekt dann um ein paar Posen und man ist schneller durch. Und ich habe mich mal damit beschäftigt, wo bekomme ich einen größeren Rahmen, der 2x1 Meter ausfüllt, der auch preislich zu tragen ist. Also von Platten, die man nehmen könnte, ein Plexiglas mit weißer Optik, die dementsprechend relativ teuer sind, zu etwas günstigeren Varianten. Und ich habe erstmal geguckt und habe mir überlegt, einen eigenen Rahmen zu bauen. Dafür habe ich dann gegoogelt und habe tatsächlich auf die Schnelle von Vadimex einen sogenannten Diffusorstoff gefunden, der immerhin 7x3 Meter groß ist, 21 Quadratmeter an der Fläche. Das heißt, der deckt locker die Tür ab, aber auch einen Torbogen. Und habe mir überlegt, den zurechtzuschneiden, so dass ich die Tür abkleben kann. Mit ein bisschen Tesa-Panzerband kann man aber auch den Stoff im Ganzen lassen und bekommt für relativ kleines Geld, knapp 30 Euro, eben genau diesen Diffusorstoff, den man vor Türen, Fenster, Torbögen auf große Rahmen spannen kann, mit Klammern, mit Panzerband und der, auch wenn er kleine Falten hat, wenn durchgeblitzt wird, eine ganz klare, glatte, gleichmäßige Weise Oberfläche bietet. Also ein kleiner Einkaufstipp, Valimax, Valimax Pro, die Differenzierung zwischen dem günstigen und dem qualitativ hochwertigeren, ist mal ganz nebensächlich. Es ist wirklich ein Stoff, der fühlt sich sehr synthetisch an, vollkommen egal, macht es bei der Softbox auch, funktioniert einwandfrei. Ob man da draußen Rahmen baut, ob man da draus verschiedene Diffusoren zusammenstellt oder als Ganzes benutzt, es funktioniert wirklich richtig gut. Dazu gibt es dann auch nochmal ein neues Foto aus dem letzten Shooting mit noch einer Nebelmaschine und ihr könnt euch das Ganze mal anschauen. Klar, ich habe es nicht von hinten fotografiert, das sah lustig aus, mit dem Stoff, der so nebendran lag, ein Regal, der das Ganze an der Wand fixiert, plus dem Panzerband. Aber die Ergebnisse waren wirklich richtig gut.
Die Welt hält zusammen mit Panzerband, oder?
Ey, Wahnsinn. Ich sag dir, vor allem Panzerband von Tesa hat den Vorteil auf die Tapete geklebt, die erst vorher geweißt worden ist. Sie hat nichts an Farbe mit abgenommen, sie hat keine Schäden hinterlassen, es ging einwandfrei wieder ab. Also Hut ab. Ich habe erst geklebt und dann überlegt, scheiße, wenn jetzt die Tapete ausschaut wie Hund. Schauen wir mal, aber hat gehalten. Und ansonsten habe ich hier noch so eine Kleinigkeit von Einkaufsartikeln. Also ich sag mal, ich halte es mal für die, die vielleicht da sind, keine Ahnung. Eneloop kennt ja so ziemlich jeder mittlerweile, glaube ich, aus den letzten Fotopodcast-Folgen auch. Die Batterie mit geringer Selbstentladung und die gab es die ganze Zeit ja in Weiß von Sanyo. Und jetzt gibt es die neuen Eneloop Pro. Und Eneloop Pro hat den Unterschied, dass dementsprechend die kleinen Eneloops einen Nachteil hatten oder Nachteil, sie gingen so bis 2000 mAh. Die neuen Eneloop Pro gehen bis 2450 mA. Aber sie sind nicht mehr von Sanyo. Eneloop gehört jetzt zu Panasonic.
Ganz kurz am Rande. Man könnte ja auch Ansmann kaufen.
Man könnte auch Ansmann kaufen, natürlich. Oder ich sag mal auch Duracell, Hama, wer auch immer. Mittlerweile hat jeder diese Batterie mit geringer Selbstentladung. Ich habe mir jetzt mal so 8 Stück gekauft von Eneloop Pro und werde mir die mal angucken.
Ich habe die Ansmann-Variante und bin da eigentlich sehr zufrieden. Man muss nur ein bisschen aufpassen mit den Ladegeräten. Nicht alle Ladegeräte laden die wirklich gut, diese Batterien. Diese hochkapazitiven irgendwas Batterien da.
So das Gefühl, diese ganze Ladegerät-Geschichte, das wäre auch nochmal eine Folge für sich.
Ja, ich glaube auch. Ich habe ein ganz tolles, das, also von ganz vielen schlechten und ein gutes, kann ich euch was erzählen. Machen wir demnächst mal was zu Akkus und Ladegeräten.
Ich habe ja da so ein etwas größeres, das lädt 16 Batterien auf einmal.
Ich auch. Also,
ja, und das braucht tierisch lange bei diesen etwas höher kapazitiven Batterien. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe immer Bedenken, dass das überhaupt nicht richtig geladen wird. Aber dann irgendwann sind sie dann doch voll. Also die Anzeige scheint da schon so auf gewisse Schwierigkeiten zu stoßen. Wenn es dann mehr als 8 werden, wird das dann schon teilweise lustig. Also,
aber die laden müssen auch unabhängig voneinander.
Bitte?
Genau, die laden unabhängig
voneinander. Die laden unabhängig voneinander.
Genau, die laden unabhängig voneinander, aber irgendwann hat das Ganze natürlich auch seine Grenzen. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, was das Ladegerät da noch zu leisten vermag. Nur so als
mal ein Männerladegerät kaufen.
Naja, ein Männerladegerät kostet dann auch männermäßig.
Im Normalfall. Ich hänge die früh genug rein und dann lege ich mich ins Bett und am nächsten
Tag sind sie. Schreib fürs nächste Mal auf, dann mal ein bisschen kleinen Schwank zu Ladegeräten erzählen.
Ja, das können wir gerne mal tun.
Ich habe auch jetzt schon einen Titel für die Folge: Flamme Empor.
Stefan erzählt von seinen Brennstoffzellen.
Ja, ich habe so ein paar, ich habe so ein, zwei Ladegeräte, da haben tatsächlich die Akkus angefangen überzukochen. Gibt's auch. Okay, machen wir dann.
War das nicht auf der Burg Fürsteneck im vorletzten Jahr? Da hat irgendjemand falsche Batterien in sein Ladegerät reingesteckt. Irgendwann hat es Poff in der Wand gemacht und an der Wand gemacht. Dann lief dann die ganze Säure dann ins Ladegerät. Ach, was eine Schweinerei, Leute. Passt eigentlich auf, dass er keine normalen Batterien da reinsteckt.
Ja, gut, das ist kein Spaß. Vor kurzem auf Twitter hatte ich mal so ein Video verlinkt, wo einer irgendwie in so ein kleines, unscheinbares Akküchen von, ja, ich sag mal, so eine Größe, wie die in diese Helikopter, diese, ich sag mal, 30 Zentimeter langen Doppelrotor-Helikopter-Spielzeuge reinkommt. Also so 3x2 mal einen halben Zentimeter oder so etwas, hat da ein Küchenmesser reingestopft. Und das gab eine Stichflamme und ein Feuerwerk sondergleichen. Also das ist wirklich kein Spaß. Die Dinger, die brennen ohne Ende. Und wenn man ein falsches Ladegerät hat oder irgendwelchen, die einfach nicht mit Sinn und Verstand zusammengebastelt wurden, dann gibt's da immer wieder alles Mögliche an Problemen. Und ich habe eben, letzter Satz dazu, irgendwann mal einen kleinen Invest getan. Ich kann auch 16 Zellen gleichzeitig laden, aber in 2 8er Ladegeräten. Und da ist ein mega fettes Netzteil dabei. Und selbst das hat noch einen ganz bestimmten Nachteil. Aber können wir mal ein andermal diskutieren. Und bei mir sind die in einer Stunde voll, die Dinger. Das war mir wichtig.
Okay. Gut. Ich glaube, das Video, was du da gesehen hast, das war eher zum Thema kreative Grillanzünder oder sowas.
Ja, vielleicht auch das.
Ich fühle mich da an meine Lehrzeit erinnert. Da haben wir immer die Elkos an die Steckdosen gehängt. Das hat auch immer Puff gemacht.
Naja, aber ich meine,
die Elektrolytkondensatoren, die werden normalerweise so mit 12 bis 16 Volt betrieben. Und wir haben halt mal 220 Volt draufgegeben, das hat auch einen ordentlichen Knall getan.
Gut. Also, bitte
nicht nachmachen.
Wir machen irgendwann eine Sonderfolge. Was haben die Fotopodcast-Mitglieder früher in ihrer Jugend getan, bevor sie Fotopodcast produziert haben? Ich kann was von Salpetersäure und Ameisen erzählen. Also von daher schauen wir mal. Oh, jetzt gibt es Ärger von Tierschützern. Gut, irgendeiner von uns, und ich glaube, es war der Stefan, hat sich weiterbilden lassen und hat Zeit und Geld investiert und war nicht nur bei einem Workshop, sondern gleich bei zwei.
Ja, noch nicht. Also ich bin am Samstag bei Thomas Leuthard auf einem Workshop zum Thema Streetfotografie. Da freue ich mich total drauf. Und ich habe irgendwie in der letzten Zeit wahrgenommen, dass viele Workshops irgendwie unheimlich teuer sind. Ich habe das ganze Spielchen jetzt mal einfach lobend erwähnen, für unter 100 Euro hinbekommen, inklusive der Anreise. Also es ist ein halbtägiger Workshop. Der Thomas ist da ganz zivil mit dem, was er da an Geld aufruft. Ich finde, dass er mehr nehmen könnte. Ich bin froh, dass er nicht mehr nimmt.
Thomas, nimm mehr. Thomas, und, du hast noch Zeit bis Samstag. Nimm mehr.
Und ich könnte ja auch freiwillig mehr bezahlen, ne? Fällt mir gerade ein. Ja, ich werde ihn da ein bisschen verpflegen und betüdeln auf dem Workshop. Gucken, vielleicht fällt mir sonst noch was ein. Ich schenke ihm ein fettes Fotobuch, was er dann in die Schweiz mit zurückschleppen muss, durch sämtliche Flughäfen und so.
Da freut er sich ganz. Eine handsignierte Pinhole-Kamera.
Ja.
Ist genau das Richtige.
Ich weiß nicht, ob das mein Metier ist, aber egal. Ich bin total glücklich. Und falls irgendwer, das hatten wir auch in der Community vor kurzem diskutiert, noch unbedingt lernen möchte, wie man gute Porträts fotografiert, der kann natürlich A, wie schon gesagt, zu den Fürstenegger Fototagen kommen, oder der kann B, bei Yves Suxdorf nochmal einen schönen Workshop machen am 9. und 10.4. in Berlin im Studio Suxdorf in Berlin-Kreuzberg. Ist der Yves wieder so nett und lässt da beliebige Leute, Profis und Amateure an seinem Wissen teilhaben. Also wirklich ein toller Workshop. Andi und ich waren ja damals da. Kann man nur empfehlen. Yves war im Interview, könnt ihr euch auch anhören. Und ja,
Thomas Leuthard hat
übrigens auch kurz abgeschlossen. Ne? Thomas hat auch ein Interview.
War auch schon im Interview. Wer nicht genau weiß, wer das ist, der kann sich das gerne nochmal anhören. Die Folge habe ich jetzt nicht parat, aber einfach mal suchen.
Das packen wir schon in die Shownote, alles, dass man das anklicken kann und nicht lange suchen muss. So viel Service muss sein.
Na gut, finde ich gut. Also da kann ich im Endeffekt, wenn Stefan sagt, okay, er ist jetzt momentan durch, kurz und nahtlos anknüpfen. Ich hatte vor 2 Wochen das Vergnügen, für die Volkshochschule Landkreis Fulda auf deren Stand 3 Tage von 4 Tagen auf einer Messe zu sein und da ein bisschen für die Fotografiekurse zu werben. Und da kam eine Dame aus einem, ja, ich sag mal, Unternehmen hier aus dem Umkreis Fulda zu mir, die selber dafür zuständig ist, dass sie für Marketing und ähnliche Bereiche Fotografen anstellt und fotografieren lässt und einfach sich mal bedankt hat bei allen Kursleitern, Dozenten, ob das Fotografen sind, ob das, ich weiß nicht, Informatiker sind oder Tanzlehrer, die dementsprechend ihr Wissen weitergeben. So. Und das ist auch so dann beim Yves Suxdorf und auch bei Thomas Leuthard, auch bei den Leuten in Fürsteneck oder bei anderen, ich sag mal, interessanten und vom Inhalt her guten Angeboten, die einfach mit viel Spaß und Freude locker es schaffen, anderen ein bisschen Einblick in ihr Wissen zu geben. Naja, dann sind wir schon bei dem Thema, was ich dann so hatte. Produktfotografie habe ich dann dort vorgestellt und habe da mit 4 Blitzköpfen ein Setup aufgebaut und habe ein bisschen vor mich hin fotografiert. Ich habe meinen Auftrag mitgebracht. An dem habe ich gearbeitet und bin dann irgendwann, als der durch war oder zum Teil durch war, bei den Ständen in der näheren Umgebung unterwegs gewesen, habe mich vorgestellt und dort einfach ein paar Produkte abgegriffen. Produktfotografie ist so ein Bereich für sich. Die Funktion des Produktes sollte erkennbar sein. Das Produkt an sich natürlich auch. Und manchmal muss man halt einfach, um die Produkte gut zu positionieren, dass wirklich erkennbar ist, was für Funktionen hat das Produkt oder was für einen Inhalt hat es, für was wird es genutzt. Das kannst du auch dementsprechend drapieren, positionieren, anrichten. Dafür gibt es verschiedene Hilfsmittel. Das können kleine Gewichte sein, an die man etwas anlehnt. Das kann die Acrylplatte sein für eine Spiegelung. Das kann aber auch die sogenannte Haftpaste sein, die man nutzt. Und
sorry. Ja,
jetzt kommt's.
Haftpaste.
Ja, bin ich an interessieren irgendwie.
Wer ist der Älteste von uns?
Ich wahrscheinlich.
Gut. An die Haftpaste ist nicht das, was man für die dritten Zähne nutzt. Also Haftpaste habe ich nicht fotografiert, aber ich habe hier, ich mache mal kurz einen Einblick auf meine Screen. Moment. Den ersten Bereich, das ist hier, Moment, das Menü muss aufgehen.
Macht dann so eine Haftknete, die kenne ich. Aber
das Haftpaste ist nicht. Heißt Haftpaste und ist eigentlich Haftknete.
Dann ist es wahrscheinlich das Gleiche.
Du meinst wahrscheinlich Patex. Pass auf.
Nein. Leute, er lässt mich nicht den Bildschirm teilen. Also ich wollte jetzt kurz weiterhören.
Ja, ja, die Audio-Zuhörer sehen es ja dann ähnlich. Ist nicht so
schlimm. Ja, gut, okay, gut. Wie auch immer. Also Haftpaste nutzt man dafür, dass man Produkte, die man sonst nicht einsehen könnte, wenn sie flach liegen, irgendwie positionieren und fixieren kann. Und dafür habe ich zum Beispiel so einen Textmarker genommen und habe ihn auf die Haftpaste leicht schräg gesetzt, damit die Schrift, der Werbeschriftzug auf der Seite auch gut zu fotografieren war. Das Foto stellen wir halt einfach mal in den Blog. Da sieht man es. Die Haftpaste dient aber noch einem sehr, sehr geilen Zweck. Und zwar muss man ja, wenn man 3 Tage auf einer Messe steht und was präsentiert, Rede und Antwort steht und ein paar interessante, wirklich tolle Gespräche geführt hat. Unter anderem hat mich jemand dann aufgeklärt, wie blöd der grüne Pfeil ist und mich mit seinem Bauch weggeschubst. Weil er könnte das Auto sein, wenn er mich nicht sieht, als Passant und mich einfach überfährt. Dann bin ich mal so weggedrückt worden. Dann habe ich gedacht, naja, wenn man immer so externen Bildschirm da positioniert und da ist ein Produkt drauf, da hat ja keiner eine Ahnung von dem Größenverhältnis. Wie groß ist das Produkt? Also hatte ich ja so ein Marmeladengläschen, so ganz kleines, habe das dann vor dem Bildschirm mit der Haftpaste fixiert und dann den Kugelschreiber, den ich fotografiert habe. Und dann habt ihr richtig Spaß. Ihr müsst euch vorstellen, der Produktfotografietisch ist links, daneben ein Stehtisch, zu mir gerichtet, mein Laptop mit dem Bildschirm, da ich sehe, was ich fotografiere. Über die Wi-Fi-SD-Karte von Transcend habe ich dann direkt auf den Laptop geshootet. Und direkt dahinter, nach außen hin, ein Bildschirm extern, damit die Passanten auch sehen, was da so passiert. Und davor habe ich dann diesen Kugelschreiber der Volkshochschule mit Haftpaste fixiert, so dass man auch den Schriftzug erkennen kann und dass er nicht geklaut werden kann. Und jetzt stellt euch das, also man kennt es von Messen, wer schon mal auf Messen war als Aussteller, kennt das, dass es immer so eine gewisse Altersgruppe gibt oder Interessentengruppe, die auf den Messen sind, um Werbegeschenke zu sammeln.
Beutelratten.
Genau.
Und ich sitze...
Nee, ich die Schranke als Auslöser noch mit eingebracht.
Auch eine Idee, ja, pass auf. Ich stehe an dem Laptop, weil ich gerade ein Bild geshootet habe und die kurze Nachbearbeitung gemacht habe, bevor es dann auf dem anderen rauskommt. Und davor liegt dieser Kugelschreiber. Und da kommt ein Herr an mir vorbeigelaufen, der offensichtlich desinteressiert tut. Der geht an mir vorbei und tut, als wenn er über mich hinwegschaut. Aber seine rechte Hand greift nach dem Kugelschreiber. Die Hammer Haftpaste ist der Knaller. Der hätte mir bald den ganzen Tisch umgerissen. Der Gesichtsausdruck dann, wenn man merkt, dass der Kugelschreiber festgeklebt ist, den kann auch eine Mastercard nicht bezahlen. Der ist richtig Gold wert. Und so hatte ich 3 Tage viel Spaß. Und der Kugelschreiber ist bis zum Schluss dort geblieben.
Ja. Das Zeug scheint richtig was zu halten. Ey.
Oh ja. Das also, ich kann es wirklich zum Anrichten von Produkten und dazu kann man sagen, so ein paar Schwierigkeiten, die es auch gibt. Man muss wirklich gucken, Position beim Anrichten, wenn man vor dem Produkt steht und nach der Aufnahme. Das ist dann ein paar Meter weiter weg. Ist die Haftpaste zu sehen? Ist die Haftpaste nicht zu sehen? Muss man sie retuschieren? Bleibt sie einfach da stehen. Aber den Spaß, den ich neben dran hatte mit meinen festgeklebten Artikeln. Hammer.
Ja, Stefan.
Einmal schön mit Haftpaste fixieren.
Ja.
Scharf blitzen und.
Ja, nicht nur die dritten Zähne, ne? Nicht nur die halten, auch der Kugelschreiber und der Textmarker. Naja. Und
im Bereich einer anderen rechtlichen Geschichte musste ich ein altes Archiv aufsuchen und nach uralten E-Mails gucken und forschen. Und war auf einem... Ah, jetzt geht auf einmal das... ist egal. Ich könnte jetzt die Screen darstellen. Musste auf einem alten Rechner forschen und da habe ich nach E-Mails gesucht und fand dann alte Fotoarchive. Alte Fotoarchive noch aus der Zeit vor dem beruflichen Fotografieren, aus dem privaten zum Teil. Auch Datensicherung von den ersten Anfängen. Und diese sich ab und zu mal anzugucken, ob das jetzt durch Zufall ist, wie es bei mir war, oder bewusst, ist manchmal wirklich einfach toll. Einfach mal zu gucken, wen hat man aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, beruflich, aus Aufträgen heraus, was hat man wie fotografiert, wie hat man selber fotografiert. Also wenn man selber mal schaut und feststellt, wie sich das verändern kann über die Jahre, über die Trends natürlich, die vorgegeben werden, über Anforderungen von Kunden, über den eigenen Blick, die eigene Idee, wie die Fotografie innerhalb der eigenen vier Wände sich verändert hat. Das ist wirklich manchmal unheimlich unterhaltsam, natürlich auf der einen Seite, aber auch richtig, richtig toll. Einfach mal zu gucken, wie hat sich wieder verändert. Mein Schwager hatte noch Haare mit Locken. Heute hat er kaum noch welche, ohne Locken.
Und deine alten Bilder haben mich um die Nacht gebracht.
Ja, aber du warst einen Tag zu spät. Das war am Tag vorher.
Der Michael hat nämlich gestern, hat er angekündigt, groß auf Facebook, dass er jetzt diese Bilder so nacheinander online zeigen würde. Das hat mich doch sehr interessiert und dann kam nichts. Ja. Stell euch das mal vor.
Es war auch einen Tag vorher. Der Andi ist ein bisschen zeitversetzt in Berlin.
Danke. Ich bin meine Zeit hinterher, sag's ruhig. Und
bisher kam immerhin erstmal ein Bild und den Rest bin ich auch am Sichten, wo ja wirklich alte Erinnerungen hochkommen.
Dreh dich mal nicht raus Bekannte jetzt.
Viel Spaß dran.
Dreh dich mal nicht raus.
Ich habe noch kein so altes Bild vom Andi. Ich kenne ihn noch nicht so lange. Das kommt noch.
Du bist schuld.
Ah, ich hab ein Bild von dir in unserem Workshop im alten Studio mit Marek und Stefan. Und da war auch der Thorsten Paul und noch ein paar andere Leute dabei. Haha, das kommt demnächst.
Ich musste ja neulich meinen Server hier auch aufräumen. Und habe dann irgendwelchen Uralt-Ordner, ähnlich wie das, was du gerade erzählt hast, sortiert. Und weißt du, welches Foto mir da unter die Finger gekommen ist?
Nee, ich will es, glaube ich, nicht wissen. Ich
hätte gedacht, das ist eigentlich die Geburtsstunde des Fotopodcasts gewesen. Und zwar an dem Abend, an dem wir uns kennengelernt hatten, da sind wir
also so Römerdings das Tagebuch
gefahren und saßen dann abends in der Pizzeria und da saßen Stefan, Michael und ich nebeneinander. Und das Foto ist wirklich sehenswert. Ich guck mal, ob ich das noch irgendwie rausfinde.
Das kannst du gerne tun, das ist gefahrlos.
Oh, wow. Apropos Geburtsstunde des Fotopodcasts, ich muss da nochmal gerade irgendwie eine Lanze brechen. Wir sind bei Folge 142, aber es gibt den Happy Shooting Fotopodcast. Die sind kurz vor Folge 400. Und auf dem Weg mal herzliche Glückwünsche an die Kollegen von Happy Shooting. Die machen das auch beide wirklich toll und sind ein bisschen mehr auf solche Zuwendungen, glaube ich, auch angewiesen. Flattert sie zu Tode zum 400. und schickt denen einen Audioboom. Und damit keiner mehr den Witz vorwegnehmen kann, bringe ich den hier schon mal. Der Boris kürzt ja immer die Sachen ab und ich werde da noch einen Audioboom reinschreiben zur Audio-Folge oder zur Folge 400 oder wie Boris auch gerne sagt, 40.0.
Genau. Falsch, Happy Shooting. Und nicht, weil heute am Aufnahmetag der 1. April ist, hat der Stefan gesagt, sondern weil es wirklich ehrlich meint.
Also. Nee, das ist nicht mit 1. April oder sonst etwas irgendwie, das ist mein absoluter Ernst.
Nee, Respekt, Folge 400, herzlichen Glückwunsch, ist eine tolle Leistung. Und Happy Shooting war eigentlich mit einer der Gründe, dass es uns gibt. Ohne die Jungs hätten wir es auch niemals gemacht, irgendwie auch einen Fotopodcast parallel zu starten.
Na, dann auch von mir herzlichen Glückwunsch. 400, mal gucken, wie viele Jahre wir noch brauchen, um dahin zu kommen.
Wir sind doch noch jung.
Ja, du.
Ja, ich habe mir sagen lassen, ich bin für Economy Sharing schon zu alt.
Also daher.
Ich kaufe meine Kamera und ich teile sie mit jedem, der sie nutzen will.
Hm? Was ist Economy Sharing?
Das ist der derzeitige Trend, den es gibt. Nicht besitzen, sondern benutzen und teilen. Das ist jetzt ein neuer Trend, der jetzt kommt. Das heißt, wie schon Carsharing und verschiedene andere Geschichten. Wohnungen, die Couch, Frauen und Männer ausgenommen. Vielleicht auch irgendwann die Kamera. Aber
ich wollte gerade sagen, Bekannte hat das mal irgendwie mit Family, aber das ging, glaube ich, irgendwie in die Hose.
Nee, ich habe auch Bekannte, die haben einen Partnertausch gemacht und sind so dann getauscht geblieben.
Wir driften vom Thema, möchte ich sagen.
Nein, also Share Economy heißt tatsächlich, dass wir momentan den Trend haben, Eigentümer oder Besitztümer zu teilen, sie zu besitzen, aber nicht einfach nur, ich habe das und lasse es stehen, sondern wenn ich es nicht nutze, jemand anders kann es nutzen. So.
Ja. Wollen wir mal wieder zur Fotografie zurück?
Wir sind dafür zu alt, Jungs. Merk schon, wir gehen zurück zur Fotografie, das kennen wir schon.
Partnertausch. Podcast.
Partnertausch.
Also das wäre noch verfügbar.
Oh, weia. Jawohl.
Nee, lass mal.
.com.
.com, also so langsam mal so humorig schwarz. So schwarz, dass es schon sehr finster wird. Ja. Finster gehe ich auf eines der Ereignisse der letzten Tage, um eine Überleitung zum Andi zu starten.
Andi, ganz elegant.
Ganz elegant, sehr gut. Also ich habe auch versucht, irgendwie mal wieder was zu fotografieren, und zwar die Sonnenfinsternis. Und dabei bin ich auf ein paar Probleme gestoßen und hoffe, meine Podcast-Kollegen hier können jetzt bei dem Problem ein bisschen weiterhelfen. Also ich versuche das mal zu beschreiben. Sonnenfinsternis war, und ich habe mir mein Stativ genommen, habe eine Kamera drauf gebaut, ein 1000-fach Filter vorne dran, habe ein bisschen rumprobiert, was denn da so die bestmögliche Belichtungszeit ist, und da habe ich ausprobiert, als die Sonne noch voll war, und als es dann losging, habe ich dann alle 12 Sekunden, glaube ich, habe ich eine Auslösung gemacht. Jetzt wandert zwar die Sonne nicht, aber die Erde dreht sich, was so ziemlich den gleichen Effekt hat, und ich habe natürlich keine automatische Nachführung. Sinn des Ganzen sollte sein, einen Zeitraffer zu machen, wie sich der Mond eben vor die Sonne schiebt und dann wieder wegwandert. In der Summe sind es dann knapp 700 Bilder geworden. Die hätte ich jetzt gerne übereinander gelegt, so dass man wirklich nur die Abdeckung durch den Mond sieht. Aber das Ganze jetzt in irgendeinem Programm auszurichten, ohne dass ich 700 Bilder per Hand jetzt in Ebenen übereinander legen muss, das habe ich irgendwie nicht sauber hinbekommen. Hat da jemand eine Idee, wie man sowas tut? So, dass man das nachher als Zeitraffer ablaufen lassen kann.
Ich habe eine, aber die kostet gut Geld. Das ist so, naja, schauen wir jetzt, was die anderen haben. Vielleicht haben sie was Günstigeres. Ich habe nur was Teures.
Jungs, kreativ. Ich habe es euch vorher nicht verraten.
Kannst du nochmal die Aufgabe ein bisschen beschreiben?
Also ich habe eben alle paar Sekunden habe ich ein Foto von der Sonne gemacht und hatte die Kamera auf dem Stativ. Jetzt wandert ja die Sonne läuft mir so ein bisschen aus dem Bild raus, also man sieht das wirklich. Für jedes Bild sieht man einen kleinen Versatz. Mhm. Und dann musste ich auch irgendwann die Kamera per Hand nachführen, weil mir sonst die Sonne aus dem Bild rausläuft. Also habe ich die wieder in die links unten Ecke geschoben, sodass sie nach rechts oben dann rauslaufen konnte. Und das Ziel sollte jetzt sein, aus diesen ganzen Aufnahmen einen Zeitraffer zu machen, wo die Sonne einfach still steht und man sieht, wie der Mond sich davor schiebt und nachher wieder rausläuft. Und wie richte ich denn das so aus, dass die Sonne auf einem Platz bleibt, ohne jedes von diesen über 700 Bildern per Hand auszurichten?
Sind die alle mit dem gleichen zeitlichen Abstand aufgenommen, die Bilder, oder hast du da nahezu Bild drauf umgeklickt?
Nee, nahezu. Ich hatte zwischendurch ist mir irgendwie mal da, ist mir der Akku von diesem Timer ist mir mal angegangen. Irgendwo hatte ich mal einen Sprung, aber ansonsten, außer eine Stelle, aber ansonsten sind das alles gleiche Abstände. Ich glaube, 11 oder 12 Sekunden waren das irgendwie so die Ecke.
Ich weiß nicht, also ich denke mal, ich will Stefan nicht vorgreifen, nicht das, aber wenn du wirklich eine Timelapse fotografierst über den Stand und den Gang, die Entwicklung, dann darf die Sonne auch wandern. Die Frage ist
jetzt. Ja, also wenn ich einen Ausschnitt so gewählt hätte, dass die Sonne wirklich dann rüber wandert, wäre das auch okay gewesen. Aber die Sonne wandert so eine große Strecke während dieser ganzen Zeit, das wäre irgendwie, da hätte ich einen Weitwinkel nehmen müssen und die Sonne wäre irgendwie Stecknadelkopf groß nur noch gewesen. Also das hätte nicht funktioniert. Weil ich eben den ganzen Zeit
dieses LR Timelapse.
Ja, das habe ich jetzt auch schon gefunden von Guido Wegner.
Genau.
Und
da kannst du. Also erstmal die grundsätzliche Idee dazu, die ich dann hätte, wäre, du hast 700 Fotos und du kannst bei diesem LR Timelapse, wenn du von Video sprichst, willst du ja anschließend einen Film haben, von dem die Auflösung kleiner ist als das, was du eigentlich fotografiert hast.
Richtig.
Also du hast 12 Megapixel fotografiert oder 20 oder 16 und du brauchst Full HD. Full HD ist de facto
2, glaube ich, oder sowas, ne?
2 Megapixel. Alles HD-Format, also 1200, sowieso viel, mal 720, das ist ungefähr 1 Megapixel, also noch viel weniger. So. Und du kannst bei dem LR Timelapse gibt es eine Funktion, dass du den Ausschnitt während im Laufe der Zeit, also im Laufe der Aufnahmen, verschieben kannst. Du kannst also den gezeigten Ausschnitt über deine Bilder schieben.
Ja.
So, deshalb habe ich gefragt, ob du die gleichen Abstände hast, weil wenn das wäre, dann wäre ja deine Verschiebung eine Funktion der Zeit und dann könntest du den Ausschnitt einfach immer dahin schieben, wo die Sonne gerade in der Mitte ist.
Das heißt, wenn ich aber die Serien oder diesen Teil der Serie nehmen würde, der gleiche Abstände hat, dann könnte es funktionieren, du hast recht.
Genau. So, das ist und dann jetzt hättest du
mehr.
Das Erste, was ich da machen würde und das Zweite, was ich machen würde, wenn du das anschließend in Motion oder in iMovie oder in Final Cut Pro oder in Avid oder
wie auch
was
immer,
gibt's jetzt noch alles für
tolle
also ein Video, nicht linearen Video-Editor reinklöppelst, dann haben die heutzutage alle so eine Stabilisierungsfunktion. Und die letzten Reste, die sich dann also sozusagen dadurch ergeben, dass du nicht äquidistante Auslösungen hast, dass also die Sonne sozusagen die gleiche Zeit zwischen zwei Auslösungen gewechselt ist, die müsste sich eventuell wegstabilisieren lassen.
Das wäre ein Ansatz zumindest. Ja, ich werde das mal ausprobieren.
Davon darauf kommt, wie dann das exportierte Video da geht. Also LR Timelapse ist der erste Schritt und dann gegebenenfalls noch eine Stabilisierung drüber legen als zweiten Schritt.
Das hört sich interessant an, ja. Ich glaube, das könnte funktionieren.
So, und noch viel interessanter hatte ich auch noch mal Artikel irgendwie, die ich da alle drüber schreiben wollte, weil das irgendwie einfach total mächtig ist. Das ist dieses Image Magic Kommandozeilenpaket. Da gibt es unter anderem so ein Convert-Tool, mit dem man Hunderttausende von irgendwelchen Parametern damit spezifizieren kann und dann macht der irgendwas. Und da gibt es auch ganz crazy Sachen, die man da machen kann. Also animierte GIFs und weiß der Kuckuck, was dich noch ablässt. Also richtig viele Sachen.
Ja, okay. Aber das wäre ja schon mal ein Ansatz, um das einigermaßen stabilisiert zu bekommen. Ich werde dann mal berichten, wenn ich mich daran gewagt habe. Wenn es nichts wird, bleibt mir immer noch die Delete-Taste. Dann war es eben nichts. Aber ich werde bestimmt keine 700 Bilder per Hand ausrichten.
Im Übrigen natürlich dann auch immer zu empfehlen ist, um großartigen Datenmüll zu vermeiden. Die Delete-Taste.
Genau.
Nee, aber ich sag mal, es gibt dann, ich habe es auch reinkopiert bei uns in die Shownotes, genau eben die LR-Timelapse. Das ist das sag mal, Plugin, was ich nutze für Lightroom. Und man kann sich, ohne es zu kaufen, erstmal überhaupt angucken, was da gemacht worden ist und was er an Sonnenuntergängen und sonstigen fotografiert hat. Schaut es euch mal an.
Ja, die freie Version von Ella Timelapse, die kann man übrigens voll benutzen. Die Einschränkung ist, dass man maximal 400 Bilder auf einem Satz verarbeiten kann. Das ist die Einschränkung. Ansonsten funktioniert das alles voll.
Du bist übrigens schon Fan und Follower, habe ich gesehen, mein lieber Neufi.
Bitte?
Du bist schon Fan von Gehwegner.
Ja, ich find den Blog toll. Also, ich
Ja,
finde
ist
das gut.
übrigens nicht Guido, sondern Gunther, ne?
Gunther, ja, Entschuldigung, nicht Guido, Gunther, ja, mein
Ja.
Fehler. Tino auch, Tino sieht wesentlich jünger aus auf dem Foto, was ich da unten gerade sehe. Okay, gut. Weichen ab. Ja.
Gut. Gut. Kommen wir zu unserer allseits beliebten Rubrik. Was hast du in den letzten 4 Wochen fotografiert?
Neben der Sonnenfinsternis.
Neben der Sonnenfinsternis.
Ja.
Michael, du hast was.
Ich habe was, ja. Ich habe das Vergnügen gehabt, im letzten Jahr eine Familie zu fotografieren, vor Nachwuchs, mit dem Nachwuchs. Und dann gab es jetzt in diesem Jahr und vor gut 2 Wochen ein Zusammentreffen Freunde unter Freunden. Und ich habe denen so einen schönen Spitznamen gegeben, die Tee trinkenden Musical-Fans oder die Fencheltee trinkenden Musical-Fans. 8 Paare, die 3 Kinder von dem Paar, die ich schon als Familie fotografiert hatte. Und dann die Idee, sie wollen ein Freundschaftsshooting, sie haben die Idee eines Gruppenfotos, sie wollen einmal jeder eine Musical-Tasse in der Hand halten mit einem Fencheltee-Schildchen raushängt. Das hieß dann für mich im Endeffekt, gut, jeder hat eine Tasse, die Tasse immer zum Zentrum ausgerichtet, den Griff rechts oder links anzusetzen und das Schildchen von dem Teebeutel an der gleichen Position oder an der gleichen Position aus der Tasse heraushängen zu lassen. Eine Tasse hatte keinen Griff. Da war die Frage, wie halten wir das? Dann heißt das im Endeffekt, die Personen nehmen die Position ein. Wenn sie stehen, die Arme ausgerichtet sind, die Position nicht mehr verändert werden darf oder sollte, dann ist nicht mehr die Person auf dem Foto zuständig, um das Schildchen zu schieben, sondern entweder der Fotograf oder wenn er einen Assistenten hat, der Assistent. Das heißt, man springt da nochmal rum. Es wird schwer, der Arm ist ausgestreckt, vorne hängt eine leere Tasse. Aber auch das strengt mit der Zeit an und man fotografiert. Das war die eine Idee und die andere war halt, jeder bringt ein Ortsschildchen mit oder eine Familie hat die Ortsschildchen der Herkunftsorte mitgebracht und die dann dementsprechend, das Pärchen hat immer seinen Herkunftsort vor sich gehalten. Auch das haben wir fotografiert, das war aus Papier, das war relativ easy. Und da kam die Idee, wir wollen auch noch ein Gruppenfoto, aber ein Gruppenfoto, das ein bisschen, ja, ein bisschen lustiger, ein bisschen anders ist. Das sage ich gut. Jetzt sind diese 2,70 Meter der Hintergrundrolle so unheimlich breit, dass man da locker mal 8 Personen, 3 Kinder draufkriegt, ohne irgendwas zu retuschieren, zu stempeln, zu erweitern, zu machen und zu tun. Ich mache es mir einfacher, ich leuchte ordentlich aus. Ich fotografiere immer unabhängig voneinander ein Pärchen. Oder halt in dem Fall die Familie. 3 Pärchen ohne Kinder plus ein Pärchen mit den Kindern. Und das wussten die bis zu diesem Moment noch nicht. Erst an dem Tag selber, als dann so das erste Gruppenfoto entstanden ist, habe ich dann gesagt, so, und jetzt machen wir so, aufgrund der Schwierigkeit, euch dann freizustellen, zusammenzustellen, machen wir es einfacher. Ich fotografiere jede Gruppe, also jedes Pärchen oder halt die Familie einzeln. Ich habe die Tür verschlossen, ich habe die zugestellt, der Rest war außen vor und habe den freigestellt. Ein normales Bild und irgendwas, was denen in den Sinn kommt. Sie haben 5 bis maximal 10 Minuten Zeit, da was zu machen und das Endergebnis, wenn sie dicht halten, bekommt erst die gesamte Gruppe mitgeteilt, wenn alle Pärchen ihr individuelles Bild ausgewählt haben. Das heißt, ich warte selber noch auf die Entscheidung von einem Pärchen. Dann ist es rund, dann habe ich es komplett. Es wird ein Gruppenbild geben mit normalen Ausdrücken, wo sie entspannt, locker da auf dem Bild zu sehen sind. Und es wird ein Gruppenbild geben, wo sie einfach irgendwas machen, um den anderen einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen von diesem Wochenende. Und das war für mich unheimlich interessant. Ein Pärchen hatte überhaupt irgendwie so keine Spontanität, während die anderen drei irgendwas gemacht haben. Hast du einen Besen? Das waren die Schwaben. Ah ja, ich habe einen Besen, ich habe sogar zwei. Magst du einen roter Besen oder magst du nochmal einen Kehrbesen? Ei, was eine Auswahl. Sag ich, ja, ja. Die Schwaben haben nur einen, wir haben zwei oder drei. Also wurde die Kehrwoche angedeutet, die Fliegen auf dem Besen, eine Windmaschine dazugenommen. Über diese Art und Weise ein anderes Gruppenbild auf die Beine zu stellen, mit einem gewissen kurzen Aufwand des Freistellens vor Weiß und dann zu komponieren und zusammenzusetzen, sorgt am Ende auf jeden Fall dafür, und da freue ich mich unheimlich drauf, auf eine Überraschung bei allen Beteiligten. Die Familie hat für sich gepostet, die kennen ihre Bilder. Jedes Pärchen kennt deren Bilder, aber keines der Pärchen untereinander kennt die Bilder der anderen. Keiner hat eine Ahnung, wie zum Schluss das Gruppenfoto ausschaut. Jeder hat mir bisher, also drei Pärchen, wie gesagt, eins fehlt noch, mitgeteilt, das normalste oder reguläre oder anständige Bild und das lustigste. Und aus diesen zwei mache ich zwei Collagen. Also zwei Collagen, eine Montage für ein Bild. Vielleicht ein anderer Ansatz, um kleinere Gruppen zu fotografieren, wenn man eine gewisse Spannung und ja, Freude, Überraschung, was auch immer, mit einbringen möchte. Das waren meine zittrigen Musical-Fans.
Habe ich eine Frage, Michael?
Frag mal.
Hast du das Licht-Setup für alle dann immer gleich gelassen oder hast du da zwischendurch was geändert?
Ich habe es in dem Fall gleich gelassen.
Macht Sinn.
Alles, ja, macht Sinn. Damit es wirklich ausschaut zum Schluss, als wenn es auf einem gemeinsam fotografiert worden wäre, lässt man es gleich.
Das dachte ich mir schon, das sollte nur noch mal so ein Hinweis für die Hörer sein.
Dankeschön, Andi. Naja, ich hatte meine Musical-Fans und habe mich auch mit denen ausgetauscht, was ihnen gefallen hat, was ihnen nicht gefallen hat. Und unser lieber Stefan hat es irgendwie mit Löchern.
Genau. Ich habe ein bisschen Sprocket-Hole-Fotografie betrieben. Ich habe meine heißgeliebte Holger-Kamera, diese Plastikkamera aus Fernost. Und das ist normalerweise für 6 cm Rollfilm gedacht, also so ein 120er Film. Und da kann man, gibt es tausende von Anleitungen in der im World Wide Web, wie man diese Kamera modifizieren kann, sodass man da 35 mm Film mit verschießen kann. Und dann hat man die Transportrollen oder diese Transportlöcher, die sind dann sozusagen ja auch nicht, also die Emulsion ist ja nicht nur zwischen den Transportlöchern aufgetragen, sondern komplett drüber und meistens ist die Beschriftung des Filmherstellers auch noch mit drauf. Und so bekommt man irgendwie einen Ausschnitt, eher ein Panoramaformat und ja, ist vom Format her ganz interessant, ist von der Bildwirkung her relativ interessant. Ich habe ein Foto mal ausgewählt und euch das gepostet, weil mir das so spontan am besten gefallen hat. Es war relativ einfach, die Kamera darauf umzubauen, indem man einfach ja, mit einem Testfilm sich mal da so eine Marke macht, wie weit man das transportieren muss. Auch da habe ich vor, bin ich wild entschlossen, mal wieder irgendwie einen Blogartikel zu schreiben, wenn der kommt, aber Sprocket-Hole-Fotografie ist irgendwie da das Stichwort und da gibt es auch 1 Million Sachen, die im Internet ja im Internet veröffentlicht sind und wo man sich das angucken kann.
Tja, hört sich spannend an.
Ja.
Andi, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich werde demnächst in zwei Wochen werde ich wieder mal eine Hochzeit fotografieren. Und in der Vorbereitung treffe ich mich immer mit dem Hochzeitspaar, spreche die Hochzeit durch, wie der zeitliche Ablauf ist, wann was gemacht wird, mache mir da ein paar Notizen und wenn ich dann schon mal da bin, dann gehe ich mit dem Hochzeitspaar meistens auch nochmal raus, um ja einfach so ein bisschen so ein Probeshooting zu machen. Habe ich dieses Mal auch gemacht. Da muss man halt so ein bisschen, auf das Hochzeitspaar drauf eingehen, ob das eher so, ja, eher ein extrovertiertes Paar ist, die da Spaß haben am Posing, die da viel ausprobieren. Es gibt aber auch Paare, die sind da eher so ein bisschen verschlossen. Und mit diesen Paaren möchte man aber auch irgendwie tolle Bilder zaubern. Und da habe ich gemerkt in der Vergangenheit, wenn man mit denen Posen ausprobiert, dann ist es einfach auch wichtig, nicht zu viel auszuprobieren. Es kann auch mal sein, dass man merkt, das funktioniert nicht, dann sagt man es am besten nicht, sondern lässt es einfach unter den Tisch fallen. Aber mein Rat ist für weniger experimentierfreudige Paare, beschränkt euch auf 2, 3, 4 verschiedene Posen, macht nicht mehr. Sucht euch lieber ein paar kleine Spots raus, dass man da nochmal eine Veränderung im Bild hat, anstatt da mit den Posen immer rum zu experimentieren. Ja. Das bringt meines Erachtens nichts, das Hochzeitspaar zu irgendwas mehr oder weniger zwingen zu wollen, sondern beschränkt euch drauf, ihr habt bei der Hochzeit so nicht so viel Zeit für das Paar-Shooting. Wenn ihr eine Stunde habt, ist es meistens sehr viel und da reichen auch ein paar Posen. Das ist so das, was ich da rausgezogen habe. Ja, ist mir dieses Mal so richtig aufgefallen eben.
Also
unter anderem würde ich aber auch nicht anfangen.
Bitte?
Unter einer Stunde würde ich aber auch nicht anfangen.
Ja, ich sag mal, Stunde bis anderthalb sollte man wenigstens mal rechnen. Und das läuft auch unter anderem unter dem Begriff Engagement-Shooting.
Genau.
Also das Paar mal kennenzulernen, dem Paar die Chance zu geben, den Fotografen kennenzulernen, festzustellen, ob man miteinander kann, ob das Spaß macht, ob man sich vorstellen kann, dass man gemeinsam was auf die Beine stellen kann und erste Ergebnisse zu sehen, ist eine ganz, ganz tolle Chance. Wird zum Teil allerdings schon unter einigen Fotografen auch gegen ein geringes Entgelt auf die Beine gestellt. Nicht immer einfach so als kostenlose Voraussetzung, ob man zueinander passt, weil das ist ja auch Zeit und dadurch leider Geld. Wichtig ist dabei auf jeden Fall, unabhängig davon, ob man was verdient oder nicht, wirklich einfach selber mal zu gucken als Fotograf, kann ich wirklich aus dem Paar was rauszaubern oder umgekehrt für das Paar? Liegt der Mensch mir wirklich als Fotograf? Kann ich dem vertrauen, dass der unsere Hochzeit fotografiert, wenn das tolle Bilder, wenn es nicht? Und dann, wie der Andi schon gesagt hat, abzuschätzen, was kann ich in der Zeit umsetzen und gegebenenfalls anstatt 3 Location-Wechsel und 10 Posen wechseln, werden es halt nur 2 und 5. Das einfach vorher schon mal festzumachen, das macht euch viel sicherer und viel selbstbewusster am Tag der Hochzeit selber.
Ja, und vor allem auch das Hochzeitspaar. Ich meine, wenn ihr ein Paar habt, was da wirklich aufgeht, dann ist das ein Glücksfall. Aber meistens sind die Paare dann doch eher unsicher beim Fotografieren, wissen nicht so genau, wie sieht das jetzt aus, können das nicht gut einschätzen. Und da finde ich, wenn man das Hochzeitspaar, wenn man das zu sehr überflutet, dann trägt das nur zur Verunsicherung bei.
Ich meine, dazu haben wir ja auch schon einiges gesagt. Ich glaube, wenn man Hochzeit in unserer Suchmaske eingibt, dann kommt da reichlich Themen. Aber so unterm Strich, ich glaube auch 3 Posen, daraus entwickelt sich meist so viel, das ist schon
okay. Mehr braucht man nicht, ne?
Ja, und, ist ja nicht und so, vor allem, dass du jetzt in den 3 Posen still verharrst, sondern das ist ja das, was du dir als Repertoire zurückhältst, falls die jetzt selber da irgendwie gar nichts auf die Reihe kriegen. Und das ist ja eher so ein Anfang, um irgendwie das Eis zu brechen.
Schön zu sagen.
Dann entwickelt sich doch eigentlich irgendwie was. Und manchmal hast du das nach der ersten Pose und dann kommt das irgendwie so in so einen Flow und du musst nur noch draufhalten oder so. Manchmal ziehst du die drei Dinger durch und bist froh, dass du sie hast.
Ich hatte so das Problem bei einem Brautpaar, wo es erstmal nur um die Bewerbung ging. Das kam also, man hat sich dann irgendwann entschieden für eine Bekannte, die Pressefotografin ist, Dokumentationsfotografin von irgendwas. Alles gut, aber ich dann geschrieben habe, hier sind ein paar Bilder. Im Regelfall fangen wir mit ein paar Standardposen an und dann entwickelt sich eine Eigendynamik bei dem Paar, die ich damit begleite. Und dann kam von der Braut, ich will keine Eigendynamik, ich will jemanden, der mir ansagt, was ich zu machen habe. Das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Ich muss immer wissen, was ich zu machen habe und dann bin ich hinten runtergefallen. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe das vollkommen falsch verstanden.
Das war die Ansage an ihren Mann, das hast du verkehrt verstanden.
Ah, danke. Okay.
Oje, oje. Nein, einfach nochmal, ist eine Empfehlung von mir, nicht zu viel vornehmen, lieber nur so ein paar Posen im Repertoire haben und daraus eben dann die Bilder entwickeln. Und ja, ich glaube, da fühlen sich eigentlich alle irgendwie ein bisschen wohler dabei, als wenn das so hoppla die hopp geht, hier, da und hier noch eine Anweisung und da noch und.
Aber ich sag mal, es gehört so ein bisschen alles irgendwie zusammen. Und von den Standards bis zu dem lockeren. Meine letzte Hochzeit habe ich jetzt fotografiert im Dezember in Seligenstadt und habe dann so ein bisschen Pause gehabt. Und von Orten, die das Brautpaar sich selber ausgesucht hat, wo man hingeht, was man macht, welche Ideen und das noch ein bisschen gemeinsam umzusetzen, hatten sie ein Tor, bei dem sie nicht wirklich wussten, was sie jetzt machen. Und dann habe ich so mal auseinandergestellt und die Blickrichtung ein bisschen angegeben und gemacht. Und dann guckt jemand aus dem Fenster raus. Ja, was machen Sie denn da? Sag ich, ein Brautpaar. Sag ich, Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Darf ich kurz was fragen? Ja, ist das Ihr Wohnraum oder Ihr Schlafraum? Warum? Sag ich, möchte wissen, ist das Ihr Wohnzimmer oder ist das Ihr Schlafzimmer? Ich habe zwar noch den Schlafanzug an, aber das ist das Wohnzimmer. Sag ich, ich wüsste gerne, ob das Brautpaar mal aus dem Haus rausgucken dürfte. Aus diesem Fenster, so ein alter, schöner Altbau mit Holzfenstern, kleinen Fensterfeldern, Glasfeldern drin. Ja, natürlich dürfen wir mal reinkommen. Das Bild war nicht so der Reise, aber dann die Ansage, wir haben noch eine tolle Ferienwohnung, wollen Sie die sich mal angucken? Die Bilder, die in dieser Ferienwohnung entstanden sind, waren aus der lockeren Entspannung von dem Paar, von der Person, die sich dann so ergeben können, ganz anders und sehr cool.
Ja.
Ich sag mal, klar, zum Werben braucht man ein paar Standards und man braucht auch ein paar lockere Bilder. Und die Aufgabe, dass ein Brautpaar sich entspannt, sich locker fühlt, das ist eben gerade der Bereich. Wir sind ja mittlerweile nicht mehr nur Fotografen wie vor 50 Jahren, die sagen, ich habe eine Kamera, ich habe hier meinen Blitz und ich habe das Equipment. Wir sind Animateure, wir sind Unterhalter, wir sind Anweiser, wir sind Regisseure, wir sind so alles ein bisschen in einem.
Clown-Künstler in einem.
Ja, auch.
Gut, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, sind wir durch. Primo.
Ja, und Marek hat kein Foto, hat er gerade geschrieben. Also, bis demnächst.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Tschö.
140-2-400-0.
Nein, 14-2.